Guten Morgen miteinander. Gnade ist kein Hilfsmittel der seelischen Reinigung, sondern der uns von Gott gegebene Lebensraum. Und wer auf Facebook noch geschaut hat oder auf der Predigt von Frank das noch im Kopf hat, der weiss, das geht noch ein bisschen weiter. Und zwar geht es so weiter. Der Unterschied ist derselbe wie zwischen täglich duschen oder wie im Meer leben. Und ich finde das eine wunderbare Formulierung. Ich finde, das sind Sätze zum Einrahmen. Das kann man sich über Türen hängen. Und ich bin sehr froh, können wir uns jetzt dann, ja, bis in den Herbst hinein mit dem Thema auseinandersetzen. Und ich glaube, das wird für uns alle einfach unglaublich wohltuend sein, heilsam. Weil es einfach das Anliegen von unserem Vater im Himmel ist. Es ist sein Herzensanliegen, dass wir seine Gnade können erfahren und erleben. Vor 3 Wochen habe ich da in der Predigt gesagt, ja, der Unterschied macht die Präsenz vom Vater aus. Und er ist auch heute da mit seinem Heiligen Geist. Und er möchte, dass du seine heilsame Gnade kannst echt erfahren. Ganz konkret in deiner Situation, am Arbeitsplatz oder daheim oder dort, wo du drinnen stehst, wo du ringst, körperlich oder seelisch. Da darfst du auf seine heilsame Gnade vertrauen. Ich selber erlebe es halt immer wieder, dass ich mich nicht so wie ein Fisch im Wasser fühle. Ich weiß nicht, wie es dir da drinnen geht. Ich fühle mich manchmal eher wie ein Fisch am Haken. Oder zieht es mir genau immer hin. Oder es ist wie ein Fisch, der auf dem Trocknen ist, am Strand, wo mit, um Luft ringt und es drückt mir auf die Brust. Es ist mir schwer. Ich muss kämpfen. Und ja, vielleicht kennst du das ja auch, dass eben, obwohl es uns verheißen ist, das Leben in der Gnade Gottes zu führen, es manchmal schwer ist. Ich weiß schon, wenn wir in die Bibel schauen, ist es einerseits von Jesus selber verheißen, dass wir Probleme werden haben. Wobei seine Verheißung hat sich dort mehr darauf bezogen, dass wir ja wegen dem Glauben letztlich Probleme werden haben. Wenn ich ehrlich bin, ist das bei mir seltener der Fall von meinen Problemen. Es ist mehr der zweite Aspekt, den wir auch in der Bibel sehen, dass halt es eine Realität ist, dass alles Leid letztlich von der Sünde verursacht ist, aber so eben auch erst letztlich verschwindet aus der Welt, wenn der letzte Tag da ist und Gott eine neue Schöpfung macht. Das ist der Bibel angekündigt und solange ist tatsächlich auch so, wir müssen gewisse Sachen aushalten, der Zerfall von unserem Körper, Tod und Krankheit, wo irgendwann mal gleich dazugehört und leider erst vollständig weg ist, vollständig beendet ist, vollständig gestoppt ist im Himmel und in der neuen Schöpfung. Irgendwann mal gehört es dazu, aber wir wissen auch, wenn Jesus sagt, dass sein Reich kommt, dass für jeden, der von Neuem geboren ist, der ihm nachfolgt, einfach gilt, dass dort, wo er ist und steht, dass dort ein Stück Himmel ist. Wenn du aus dem Himmel, aus Geist geboren bist, das sind ja die Worte, die die Bibel braucht, ja, dann ist ja ein Stück Himmel da auf der Erde. Und in dieser ganzen Serie, wo wir über die heilsame Gnade ist das ein bisschen genauer anschauen, da geht es darum, eigentlich einen himmlischen Lebensstil zu entdecken oder in einem himmlischen Lebensstil können zu wachsen. Und heute schauen wir auch wieder ein paar Punkte an, die eben dazu führen, dass wir uns können fühlen wie Fisch im Wasser. Und nicht wie Fisch auf dem Trocknen, oder wie Fisch am Haken. Wie Fisch im Wasser. Psalm 32, Vers 10 und 11, das ist eigentlich der Schluss von dem Psalm. Und ich werde ein paar Versen weiter aus dem Psalm raus anschauen, aber jetzt zuerst der Schluss vom Psalm, dort heisst es, viele Schmerzen hat der Gottlose. Wer aber auf den Herrn vertraut, den umgibt er mit Gnade. Freut euch an dem Herrn und jauchzt, ihr Gerechten, und jubelt, alle ihr von Herzen Aufrichtigen. Die Gerechten sollen juchzen. Was bedeutet ein Gerechter zu sein? Gerechten ist ja auch so ein Gerechter, das ist, ich sage dem immer, ein christlicher Fachbegriff. Ein Gerechter ist so, muss man ein bisschen schauen, was heisst das, was bedeutet das? Gerechten ist einer, der all das so einhaltet, wie Gott es für uns geplant hat. Gerechten oder Gerechtigkeit, manchmal tun wir es ein bisschen, finde ich, einengen, einfach auf eine moralisch richtige Fragestellung. Jemand ist gerecht, wenn er moralisch richtig handelt. Aber gerecht im biblischen Sinn, da geht es eben um mehr, da geht es darum, die Lebensprinzipien, die Gott gesetzt hat, die wir in der Bibel erkennen können, nach denen zu leben. So Lebensprinzipien, das sind, dass wir aufeinander Acht geben, dass wir unsere von Gott gegebenen Talente zum Wohl von unserem Umfeld einsetzen, dass wir auf unsere Gesundheit achten, auf unseren Körper, weil er schließlich auch der Tempel ist vom Heiligen Geist. Aber auch, dass wir nicht unsere Familie opfern für unsere Projekte und Ideen, die wir uns drin engagieren. Ein Gerechter ist einer, der nach Gottes Lebensprinzipien lebt. Und die auch in seinem Umfeld so auslebt, dass eben ein Stück vom Himmel sichtbar wird. Ein Gerechter ist ein Botschafter vom Himmel, ein Gerechter ist ein Freund Gottes. Ein Gerechter ist einer, der Gott vertraut. Und da ist auch klar deutlich gemacht, ein Gerechten ist eben auch das Gegenteil von einem Gottlosen. So wie es da steht, viele Schmerzen hat der Gottlose, jauchzt ihr Gerechten, wird eben ein Gerechter von der Gnade Gottes umgeben. Wird von der Gnade Gottes umgeben, wie das der Fisch vom Meer umgeben wird. Wer ist ein Gerechter? Wer ist gerecht? Wer ist gerecht? Ja! Wuhu! Jauchzt ihr Gerechten! Jauchzt ihr Gerechten! Wer ist gerecht? Ich jauchze. Ich bin gerecht. Ich bin gerecht. Ich bin gerecht. Wieso kann ich das sagen? Wieso kann ich jauchzen? Gottes Gerechtigkeit durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Wer an Jesus Christus glaubt, der ist gerecht. Für den gilt das alles, was ich vorhin gesagt habe. Der ist gerecht. Amen. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, als ich vorhin gejuchtet habe. Vielleicht bist du verwacht, weiß nicht. Oder vielleicht hast du auch gedacht, wieso sagt er jetzt das? Also, kann man das sagen? Kann man sagen, ich bin gerecht? Wie tönt denn das? Und ich selber, es ist ja nicht so, dass ich das immer so einfach kann sagen. Ja, ich bin gerecht. Ich bin gerecht. Wie kann ich das einfach so über meine Lippen bringen? Ja, ich bin gerecht. Ich bin ein Freund Gottes. Ich halte seine Lebensprinzipien. Kannst du das für dich sagen? Ja, ich bin gerecht. Ich bin Freund Gottes. Ich halte seine Lebensprinzipien. Und weiß nicht, wenn man so etwas als von der Kanzler sagt, dann wenn man so Fragen stellt, das ist ja so ein bisschen rhetorische Tricks auch manchmal, oder? Und ich will keine rhetorischen Tricks anwenden, ich will dir jetzt nicht ein schlechtes Gewissen einreden, oder kennt ihr vielleicht auch so, ja, was der Herr am Kreuz erlitten hat für dich. Um das geht es mir nicht. Es geht mir wirklich, wenn ich predige, immer darum, Mündigkeit zu fördern und nicht zu manipulieren. Aber trotzdem können wir uns ja fragen, wie leicht fällt es uns, einfach das können sagen, ja, ich bin gerecht. Ich bin ein Freund Gottes, ich bin eine Freundin Gottes. Und ich glaube, wenn ich so in die Runde schaue, da sehe ich einige, die das können, sagen, ja, ich bin eine Freundin Gottes, ich weiß das. So oder so. Ich denke, es gibt ja immer wieder Situationen, wo es eben nicht so leicht fällt, weil wir alle irgendwann ein mehr oder weniger gut geschliffenes Gewissen haben, wo uns da manche Sachen aufdeckt. Oder wir kennen auch alle unsere ungesunden Verhaltensmuster, wo definitiv nicht so heilig sind, wie ich mir das würde wünschen. Irgendwann haben wir da alle so unsere Kämpfe. Vielleicht merkst du auch, ja, eben so Verhaltensmuster oder Charakterzüge. Es wäre so toll, wenn ich vielleicht ein bisschen noch mehr barmherziger könnte sein für meine Mitmenschen. Andere nerven mich so schnell oder du regst dich so schnell auf oder du hast immer wieder so Sachen, wo du mit deinem Partner oder Partnerin irgendwann in einen Konflikt kommst, wo es Streit gibt. Oder du hast ein schlechtes Gewissen, weil du denkst, du musst dich mehr um deine Kinder kümmern, als du es kannst. Oder du hast Schuldgefühl wegen Geld, Sex, Karriere, was auch immer. Sachen, wo du sagst, ja, also ist das jetzt Gerechtigkeit? Ist das gerecht? Ist denn das einer, der Gottes Lebensprinzipien hält? Und irgendwann kommt, wenn wir bei so Gedanken stören bleiben, doch auch immer wieder eine Art ein Schuldgefühl doch auf, das uns eben schwer macht. Ich will Gottes Lebensprinzipien halten, ich will das wirklich. Aber es ist einfach etwas, was immer wieder schwer ist. Und wenn so Schuldgefühle kommen, dann ist einfach die Frage, wie lange willst du an deinen Schuldgefühlen festhalten? Wenn Gott dich anschaut, was sieht er? Er sieht die Gerechtigkeit von Jesus. Das ist das, was da gemeint ist. Gottes Gerechtigkeit durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Wenn er dich anschaut, sieht er die Gerechtigkeit von Jesus. Er sieht nicht deine Schuld. Und jetzt nehmen wir mal Psalm 32 für jetzt ganz am Anfang. Das sind 11 Verse, jetzt 1 und 2. Da steht, glücklich der, dem Übertretung vergeben, dem Sünde zugedeckt ist. Glücklich der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet und in dessen Geist kein Trug ist. Er rechnet dir die Schuld nicht an. Wie lange willst du dich denn schuldig fühlen? Glücklich ist, wem Sünde zugedeckt ist. Und zugedeckt, wörtlich ist es ein Wegputzen, ein Wegradieren, ein Wegmachen. Es ist nicht einfach ein bisschen Make-up oder Tippex drüber. Tippex braucht man heute nicht mehr so, wenn man keine Schreibmaschine mehr hat. Aber eben, ihr kennt es, ihr mögt euch erinnern, Tippex. Es ist nicht Tippex, es ist wirklich ein Wegradieren, ein Wegputzen von deiner Schuld. Dass du nicht Schönheitsfehler kaschieren. Wie lange willst du denn an deiner Schuld festhalten? Für mich ist es so, wie das Bild, wenn wir Fische im Wasser sind von der Gnade und wenn wir dann an der Schuld festhalten, wenn wir selber quasi bestrafen wollen, dann ist es so, als würden wir den Kopf zum Wasser ausheben. Aber es macht irgendwann keinen Sinn. Es wird nämlich nicht besser, wenn du dich selber bestrafen willst. Das ändert die Situation nicht, wo du drin bist. Wenn wir selber aus der Gnade rausnehmen, ist das, würden wir den Kopf zum Wasser ausheben und dann nach Luft japsen. Das macht keinen Sinn. Der Vater im Himmel, er liebt dich und er will nicht, dass du dich selber quasi bestrafst. Vielleicht eine Geschichte, ich habe das Gefühl, ich habe es auch schon noch einmal erzählt, aber sie trifft so viel von dem, was ich meine. Als ich mit unserem Fabio, dem Mittleren, vor also da schon 7-8 Jahren erlebt habe, er war dort der Vieri, er hat allein im Haus gespielt, wir waren draußen und plötzlich hat es gescheppert, also irgendetwas geklirrt und wir sind schnell reingerannt, schauen, was ist passiert. Und wir haben einen völlig aufgelösten, brüllenden Fabio getroffen vor einem verbrochenen Tassli. Er hat brüllt, er hat sich so schuldig gefühlt, dass ihm jetzt die Tasse zerbrochen ist. Ich weiß nicht, was er alles gemacht hat, was seine Absicht war mit dieser Tasse, dass er sich dann auch so schuldig gefühlt hat. Das war auch nicht so die beste Idee gewesen, darum hat er sich dann auch so schuldig gefühlt wahrscheinlich. Wenn es ihm einfach so runtergefallen wäre, hätte es auch nicht so weh gemacht, aber irgendetwas ist nicht gut gewesen. Und ich habe ihn versucht zu trösten, habe ihn in den Arm genommen, habe ihm gesagt, dass ich ihn gern habe und ich ihm verzeihe, dass ihm das passiert ist. Es war gut gewesen und so eine Stunde später bin ich in die Küche gegangen, dann etwas wollte ich Kübel rein tun und dann sehe ich ein kleines Pelztierli in dem Kübel rein. Und das war Fabius Lieblingspelztierli gewesen, so ein kleines Hündli. Also, es gibt heute noch, ja, das ist heute noch. Ein kleines Hündli und ich habe es rausgenommen, also ein bisschen abputzt und bin zu ihm gegangen, er war im Zimmer oben gewesen. Und dann habe ich gefragt, wieso hast du das Hündli weggerührt? Und dann hat er gesagt, als Vierjähriger, ich hab Böses gemacht, ich muss doch bestraft werden. Sein Gewissen, sein Gerechtigkeitsgefühl hat ihm gesagt, da habe ich etwas Böses gemacht, das kann ich wie die Liebe vom Vater nicht annehmen. Ich muss das irgendwie regeln von mir aus. Und ich glaube, das ist wirklich das Prinzip, wo Gott uns lehren will, dass er es wirklich annimmt, auch wenn wir tatsächlich ein Zeichen gemacht haben, auch wenn es wirklich falsch war, auch wenn es wirklich Sünde war. Also, ernst, oder? Und dann das anzunehmen, er nimmt die wirklich an. Ich glaube, das ist ein Schlüsselpunkt. Und das ist der erste Punkt heute Morgen. Nimm Gottes Liebe für dich an. Und vielleicht kommt jetzt auch gerade der Gedanke, ja, aber ich muss doch das dann zurechtbringen und ich muss doch... Ja, kommen noch. Aber jetzt der erste Punkt, wirklich, nimm Gottes Liebe an. Nimm sie an. Er putzt die Sünde weg. Er sieht dich als Gerechten, als jemand, der eben mit Jesus geht, von ihm geboren worden ist und dann als ein Gerechter dasteht vor Gott. Es ist alles gut, bestraf dich nicht selber. Das hilft niemandem und es wird auch nicht besser, wenn du das machst. Im Psalm 32, nochmal jetzt wieder am Schluss, da haben wir aber gelesen, dass die Gerechten sollen juchzen und die, die aufrichtig im Herzen sind, die sollen jubeln. Wieso sollen die mit dem aufrichtigen Herz jubeln? Was ist dort dahinter? Und ich denke, das ist das zweite Schlüsselelement heute Morgen, dass wir können eben erleben, also das heisst, in dem Lebensraum von der Gnade Gottes sich zu bewegen, die Fülle Gottes immer mehr zu entdecken, da ist es wichtig, dass wir aufrichtig sind und ehrlich mit uns selber und Gott. Dann können wir eben auch jubeln. Die Gerechten sollen juchzen und die Aufrichtigen können jubeln. Das ist ein Schlüsselelement. Und im Psalm 32 kommt das aufrichtig sein, das ehrlich sein, das kommt in 4 von 10 Vers, kommt das nochmal. Das sehen wir da im Vers 2. Glücklich der Mensch, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet und in dessen Geist kein Trug ist. Aber kein Trug. Dass im Herz, in uns, dass wir ehrlich sind, zu Menschen können glücklich sein, weil Gott ihnen die Schuld nicht zurechnet. Also das Aufrichtigsein ist wirklich ein Schlüsselelement, neben der Liebe von Gott anzunehmen. Vers 3, als ich schwieg, zerfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Wir sollen nicht schweigen vor Gott, sondern ehrlich und aufrichtig sein. Du kennst das vielleicht, wenn du Sachen in dich reinfrissst, die nicht eben aussprichst, obwohl du merkst, da stimmt etwas nicht, da ist ein Last da, wenn du das nicht aussprichst, wenn du schweigst. Also ich habe jetzt noch nie jemanden gehört sagen zu mir, ja, seine Gebeine zerfallen, das ist vielleicht ein Ausdruck, den wir heute nicht mehr so brauchen, aber das Gestöhnen, so, das habe ich doch auch schon gehört, das kenne ich von mir. Nicht schweigen, aufrichtig sein, ehrlich sein. Vers 5, so tat ich dir kund meine Sünde und deckte meine Schuld nicht zu. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen und du hast vergeben die Schuld meiner Sünde. Jetzt noch zum vierten Mal, allererste Bekräftigung. nichts verbergen, aufrichtig und ehrlich sein zu sich selber, zu Gott, aber auch zu seinen Mitmenschen. Es steht im Psalm 32 viel über Sünde. Das ist so hebräisch Chata und griechisch Hamartia. Chata und Hamartia, das ist die Zielverfehlung. Gottes Ziel ist, dass du ein gelingendes Leben nach seinen Prinzipien in seiner Beziehung mit ihm hast. Und alles, was nicht auf ein gelingendes Leben in Beziehung mit Gott zielt, ist letztlich Sünde. Vielleicht ein schwieriger Satz, ich habe es zum Glück hier aufgeschrieben, können wir das nochmal anschauen. Ja. Gottes Ziel ist es, dass du ein gelingendes Leben in einer Beziehung mit ihm hast. Das ist seine Absicht, sein Ziel. Und alles, was eben nicht auf so ein gelingendes Leben in einer Beziehung, in dieser Abhängigkeit mit ihm abzielt, das ist Sünde. Dann verfehlt man es, dann bist du neben aussen. Und dann sehen wir, dass das ist eben sehr umfassend und nicht nur die moralische Richtigkeit, die man jetzt gerade im 21. Jahrhundert als aktuell gut anschaut, sondern es geht um mehr. Und darum ist es eben wichtig, dass wir mit einem aufrichtigen Herz auf unser eigenes Leben schauen und zwischendurch auch überlegen, wo habe ich das gleiche Ziel und es gelingt mir auch, dorthin zu zielen und dorthin zu gehen, wie es Gott sieht. Wo ziele ich daneben oder wo ziele ich vielleicht auch schiesse ich über das Ziel raus? Ich bin selber recht ein Leistungsmensch und will immer etwas bewegen. Und ich bin Gott mega dankbar für meine Fähigkeit und für meine Energie. Und ich glaube, das ist ein echtes Geschenk von Gott. Das sind Talente, die ich eben einsetzen soll nach einem biblischen Prinzip. Aber ich weiss, ich schiesse immer wieder über das Ziel raus. Wenn ich zu viel in zu kurzer Zeit erreichen will, zu wenig darauf achten, was Gottes Plan ist, Gottes Zeitplan ist, dann bin ich müde, habe keine Energie mehr für die Kinder und für meine Frau Claudia. Das ist sicher nicht Gottes Ziel. Und in dem Sinn sündige ich dann gegen mich und meine Familie. Und dann brauche ich ein aufrichtiges Herz, dass ich es nicht einfach wegwische und sage, ja, reiss dich zusammen, muss es so gehen. Das wäre so meine Schnellantwort. Sondern eben ehrlich sein zu sich selber und dann Gott und den Betroffenen eingestehen. Ja, ich habe das Ziel verfehlt, ich habe gesündigt. Es tut mir leid, ich möchte das wieder gut machen. Da braucht man vielleicht auch zu scheinen, so wie ein Spiegel von unseren Menschen um uns herum, wo uns da helfen, das zu sehen. Und auch zu fragen, ist jetzt echt das Gottes Ziel für dich, was du da machst? Ist das Gottes Ziel, was du da machst? Der erste Punkt, den ich heute Morgen gesagt habe, war, dass du einfach Gottes Liebe darfst annehmen. Das ist wirklich das Allererste. Wer Jesus glaubt, ist gerecht. Und du musst dich selber nicht bestrafen. Weil das macht es auch nicht besser, was du gemacht hast. Und jetzt eben der zweite Punkt. Bist du dir aufrichtig und ehrlich? Es ist dein Leben. Es hat immer mit dir irgendjemand zu tun. Also nicht die anderen. Relativ viel hat mit dir zu tun. Das habe ich bei mir selber auch gelernt. Es sind nicht die anderen, es sind nicht die Umstände, es hat viel mit mir selber zu tun, was mir da passiert und widerfährt. Ganz oft. Nehmen wir Hilfe von anderen in Anspruch, dass wir einen Spiegel vorhalten und damit zu wachsen in der Beziehung zu Gott. Denk nicht, dass du allein bist. Und ich denke noch, wichtig ist, genauso wie Gott dich mit seinen liebenden Augen sieht, sind auch wir aufgefordert, einander als gerechte Freunde von Jesus zu sehen. Und wenn ich sage, wir brauchen einander für den Spiegel, dann meine ich nicht, dass wir irgendwie einander permanent mit irgendwie die Sünde unter die Nase reiben oder probieren sogar noch die Sünde zu kontrollieren. Das gibt es ja dann auch, wenn du siehst nicht, was du machst, jetzt müssen wir doch da. Das ist auch nicht unbedingt hilfreich. Das wäre eine andere Predigt nochmal. Wie gehen wir mit dem um? Aber Es ist nicht die Meinung, dass wir dann permanent darauf aufmerksam machen, was alles falsch läuft und nachher mit Macht probieren zu kontrollieren. Weil das ist auch nicht der Weg vom Vater. Er deckt die Sünde zu und nimmt sie weg. Und so sind wir aufgefordert, dass wir primär auch die Liebe vom Vater in das Herz der Menschen hineingeben können. Keiner von uns hat einen langen, stimmt, das hat nicht mehr einen langen Bart, nein, also einen langen weißen Bart. Aber sicher keine rote Kapuzen, oder? Also niemand von uns ist der Sammy Klaus, der aufschreibt, was beim anderen nicht gut ist, mit den guten und den schlechten Sachen. Oder? Das ist nicht die Aufgabe bei uns. Wir sind alle Kinder von der Gnade. Wie passiert denn Veränderung und Zurechtbringung? Titus Kapitel 2 haben wir zwei Verse. Da werden wir, denke ich, auch ein paar Mal noch beschäftigen in den nächsten Wochen in dieser Predigtserie. Da heißt: Denn es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Und diese Gnade bringt uns dazu, dass wir uns von aller Gottlosigkeit und allen selbstsüchtigen Wünschen trennen. Stattdessen besonnen und rechtschaffen hier in dieser Welt leben, so wie es Gott gefällt. Es ist nicht, dass wir einander die Sünde kontrollieren müssen, das Schlechte im Leben, Zielverfehlung kontrollieren, sondern es ist Gnade Gottes, wo da offensichtlich verheißen ist, dass die das an uns macht und tut. Und für das braucht es ein aufrichtiges Herz, dass es Gott kann berühren und ganzheitlich heil kann machen. Dass er sein Ziel und Wünsche tut heilen. Dass er es charakterlich tut heilen. Und jetzt noch einen dritten und einen letzten Punkt. Also nicht zwei, der dritte und letzte, das ist ein Punkt. Finde ich noch recht wichtig, dass wir uns dem bewusst sind, was ich so noch sage. Weil ich glaube, wenn man schon längere Zeit so mit Jesus unterwegs ist und auch schon längere Zeit auch einige Predigten schon gehört hat, dann haben wir vielleicht schon viel darüber gehört, eben sich prüfen und ehrlich sein zu sich selber und dann von Gott sich verändern lassen. Und wenn man das, je nachdem, wie man das für sein Leben übernimmt, kann das zum Teil schon dazu führen, dass man irgendwie so unter einem permanenten Druck ist, immer wieder über sich müssen nachzudenken und wo ist jetzt wieder etwas und jetzt muss ich nochmal und das ist immer noch nicht gut und ich bin immer in dem Innen von dem ehrlich sein zu mir und bin immer an dem rumringen. Und dann möchte ich das mit einem Satz noch schließen heute Morgen. Was für mich auch Gnade ausmacht. Der Glauben an Christus bedeutet, frei zu sein von der ständigen Drohung, etwas falsch zu machen. Glauben an Christus bedeutet, frei zu sein von der ständigen Drohung, etwas falsch zu machen. Wenn du eben immer wieder so in dem Innen bist, dass du dich selber auch anklagst und Gedanken hast, was du alles falsch gemacht hast und was die anderen besser können und was du jetzt wieder Falsches gesagt hast, was du jemanden getroffen hast und immer wieder in dem Innen bist und das immer wieder kommt und dich wie packt oder wie eben ein Fisch oder ein Haken im Maul hat, wo du immer wieder einhängst, dann möchte ich dir das heute Morgen zusprechen. Du bist frei von der ständigen Drohung, etwas falsch zu machen. Weil du lebst in dem Lebenswasser von der Gnade. Wir haben jetzt zusammen das Abendmahl. Und alles, was ich jetzt so erzählt habe, da bin ich überzeugt, das sind nicht einfach eine Art positives Denken oder so psychologische Tipps zur Lebensgestaltung. Da ist Gottes Kraft drin. Die Gottes Kraft berührt dich und mich. Körperlich, seelisch, geistlich. Das ist eine heilsame Gnade. Das ist nicht nur schlaue Worte. Und genauso ist es auch mit dem Abendmahl, wenn wir das miteinander jetzt nennen. Das ist nicht nur ein traditionelles Ritual, das man macht, wenn man Christ ist. Auch da drinnen ist eine Kraft. Ich meine, das ist nicht magisch, das ist nicht etwas Magisches. Das ist einfach, dass wir uns bewusst sind, Jesus ist da, dass wir uns bewusst sind über das, was er da hat am Kreuz. Dort drinnen, dort ist die Kraft. Nehmen wir das Abendmahl im Bewusstsein, dass durch den Tod und die Auferstehung von Jesus die Kraft der Gnade in die Welt gekommen ist und sie aber auch heute Morgen wirksam ist. Du bist gerecht vor Gott. Steck nicht den Kopf zum Wasser raus und bestraft dich selber. Prüf dich aufrichtig, aber nimm seine Liebe und seine heilende Gnade an.